in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten
Region. Herzlich willkommen zu Fokus Südwest am Donnerstag, 7. Januar 2016, zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Unsere Themen: Alternative, Freifunk für ein freies WLAN, kreative Stadtplanung, ein junger Vorschlag ohne Säulen der Toleranz für den Freiburger Karlsplatz, Pegida organisiert sich in Kandern. Zuerst zu den Nachrichten. Die Störerhaftung ist nicht mehr zeitgemäß. Der Handelsverband Baden-Württemberg hat eine Gesetzesänderung zur Internetnutzung gefordert. Die sogenannte Störerhaftung sei nicht kundenfreundlich und somit schlecht für den Einzelhandel, sagte Geschäftsführerin Sabine Hagemann. Bei der Störerhaftung wird der Anbieter einer WLAN-Verbindung zur Rechenschaft gezogen, wenn ein Internetserver beispielsweise illegal Daten downloadet. Also müssen sich die Kunden im WLAN mit einem Code einwählen und sich registrieren. Aber das macht kaum jemand, weil das aufwendig ist. Die Einzelhändler wollen kostenlose WLAN anbieten, damit der Kunde gerne ins Geschäft komme und dort länger als üblich verweile. Hagemann appellierte an die Landesregierung, über den Bundesrat Druck auszuüben. Es sei ihr völlig unverständlich, warum diese Debatte nicht an Schwung gewinne und warum das Bundesgesetz nicht längst geändert sei. Auch Baden-Württembergs Verbraucherschutzminister Alexander Bonde, Grüne, hält wenig von der aktuellen Regelung. Die Störerhaftung ist nicht mehr zeitgemäß und ein Hemmnis, daher gibt es eigentlich dringenden Handlungsbedarf, sagte Bonde. Die bisherige Störerhaftung basiere letztlich auf dem Pauschalverdacht, dass Nutzer offener Netze zum Illegalen neigten und anonym wüste Dinge tun würden. Diese Annahme sei Unsinn, machte Bonde klar. AKW Fessenheim, weiter unzumutbares Risiko für Baden-Württemberg. Fessenheim entspricht trotz einiger Nachrüstungsmaßnahmen nicht dem notwendigen Sicherheitsstandard einer atomaren Anlage. Zu diesem Schluss kommt Umweltminister Franz Unterseller, Grüne, nach einem weiteren Sicherheitsgutachten des Darmstädter Öko-Instituts. Das Risiko, das von diesem Kernkraftwerk für Mensch und Umwelt ausgehe, sei zu hoch. Er habe deshalb die französische Regierung erneut aufgefordert, die beiden Reaktorblöcke in Fessenheim stillzulegen. Das Gutachten war vom Umweltministerium als Folgegutachten in Auftrag gegeben worden. Bereits vor 3 Jahren hatte das Öko-Institut in einer ersten Expertise zu niedrige Sicherheitsstandards bemängelt. Untersucht wurden nun, ob sich bei den früheren betrachteten Schwachstellen Verbesserungen ergeben hätten. Die Ergebnisse bestätigten jedoch, das grenznahe AKW Fessenheim sei für ein für Baden-Württemberg unzumutbares Sicherheitsrisiko. So gebe es nach wie vor gefährliche Schwachstellen, zum Beispiel bei der Erdbebensicherheit, der Lagerung der Brennelemente oder dem Schutz vor Überschwemmungen. Bei der Notstromversorgung seien deutsche Anlagen gegenüber Fessenheim besser auf Probleme vorbereitet. Das neue Gutachten attestiert dem Kernkraftwerk aber auch Verbesserungen. So seien einige Nachrüstungen geeignet, den Sicherheitsstatus der Anlage zu verbessern. Der Handelsverband Baden-Württemberg hat eine Gesetzesänderung zur Internetnutzung gefordert. Die Einzelhändler wollen kostenlos WLAN anbieten, damit die Kunden gerne ins Geschäft kommen und dort länger als üblich verweilen, das heißt einkaufen. Die Rechtslage erlaubt allerdings eine freie WLAN-Nutzung nicht wegen der Störerhaftung. Also, bei der Störerhaftung wird ein Anbieter einer WLAN-Verbindung zur Rechenschaft gezogen, wenn ein Internetserver beispielsweise illegal Daten downloadet. Geht's auch anders? Nicht nur kundenfreundlich, sondern menschenfreundlich, fragte ich Jens vom Freifunk Freiburg. Und wie steht es mit der Störerhaftung laut Gesetz?
Der Bundestag hat vor kurzem eine andere Gesetzesnovelle beschlossen, die gerade durch den Bundesrat geht, beziehungsweise gerade sozusagen noch gestoppt werden kann. Und zwar ist das die Novellierung der Störerhaftung beziehungsweise des Telemediengesetzes. Und da wird die Störerhaftung sozusagen ganz neu geregelt. Und das sollte eigentlich so sein, dass es mehr freie Netze gibt, es leichter für Leute ist, freie Netze aufzubauen. Und de facto ist es aber so, dass allen es schwieriger gemacht wird. Also wenn man sagt, du musst deine Nutzer kennen, du musst Seiten machen, du musst loggen, du musst irgendwie dann doch wieder alles wissen und das bedeutet letztendlich wahrscheinlich weniger freie Netzzugänge als vorher. Diese Gesetzesnovelle gibt es schon und die wird gerade versucht, der breite wieder abzuschaffen oder beziehungsweise dagegen vorzugehen. Das war im Bundesrat schon so der Fall, das ist jetzt wieder im Bundesrat der Fall. Und es war auch auf verschiedenen Bundesebenen oder verschiedene NGOs haben dagegen geklagt. Der ein paar Kommentare von Europainstitutionen gibt es auch dazu, die sich ganz klar eben gegen diese Novellierung wenden, die vermutlich sogar nicht europakonform ist, europarechtskonform ist.
Nun Jens, du bist vom Freifunknetz, praktisch Freifunknetz Freiburg. Ihr vom Freifunknetz bietet ja praktisch den Zugang an, WLAN-Zugang an für jedermann und zwar ganz, ganz verteilt, ganz dezentral. Was ist dieser Freifunk?
Freifunk ist im Prinzip ein Mitmachnetzwerk, wo man quasi ein paralleles Internet aufbaut oder parallele Strukturen aufbaut, ausfallsichere Strukturen aufbaut. Also wenn mein Internet ausfällt und ich habe ein anderes Freifunk in der Nähe, dann bleibt mein Internet sozusagen bestehen oder fällt nicht aus. Mitmachnetzwerk, genau. Und der größte Benefit von diesem Mitmachnetzwerk ist vermutlich eben für die meisten Leute, dass sie damit auch direkt in das Internet kommen, also alle normalen Seiten im www aufrufen können damit.
Inwiefern habt ihr Probleme mit der Störerhaftung? Das heißt, wenn irgendjemand, der bei euch mitmacht, entsprechend jemanden hat, der auf seinem Netz surft und Kriminelles tut?
Das waren ja zwei Fragen. Ne? Das eine ist, inwiefern haben wir Probleme mit der Störerhaftung? Und eine andere Frage, wie gehen wir damit um, dass Leute womöglich Dinge tun, die nicht cool sind? Als erstes mal vorweg, wenn Leute Dinge tun, die nicht cool sind, dann ist es auch nicht cool für uns. Wir sind aber nicht bereit, das irgendwie zu loggen oder irgendwie alles total zu überwachen, nur weil irgendwo jemand mal unter Umständen was getan haben könnte. Das ist vergleichbar mit, ne, wenn man auf der Straße fährt, jemand fährt zu schnell, will man auch nicht die ganze Zeit alle Autofahrer beobachten und so weiter. Das andere ist, inwiefern beeinflusst die Störerhaftung quasi unser tägliches Dasein? Das ist so dual quasi. Auf der einen Seite haben wir dadurch natürlich unglaublich viel Zulauf, weil wir effektive Wege schaffen, um die Störerhaftung sozusagen herum zu manövrieren, also ich will gar nicht sagen, die zu umgehen, und sozusagen Zugänge ins Internet bieten, die eben an dieser Störerhaftung, die sehr deutschlandspezifisch ist, vorbeigehen, anbieten. Auf der anderen Seite ist es aber so, wir müssen einen unglaublich riesigen technischen Hackmack betreiben, um das zu verwirklichen. Also das fängt an, dass man sehr viele, sehr stark verschlüsselte Verbindungen braucht. Man muss diese sehr komplexe Infrastruktur im Hintergrund bauen mit sehr vielen Supernode-Servern, ganz viele VPN-Server. Die müssen alle ausfallsicher sein, redundant ausgelegt werden und letztendlich übers Ausland geschleust werden, die ganzen Datenverkehre. Das ist komplex und das kostet auch richtig viel Geld zum Beispiel.
Wie kriegt ihr dieses Geld, beziehungsweise wer muss dieses Geld aufbringen? Diejenigen, die mitmachen, die das Netz betreiben?
Also, Internet oder Zugang, Kommunikation kostet immer Geld. Also es ist utopisch zu sagen, es gibt etwas, was kein Geld kostet oder was irgendwie keinen Ausgleich hat. Im Moment ist es so, dass gestartet haben wir, dass Leute freiwillig ihre Server sozusagen mit zur Nutzung bereitgestellt haben. Also das ist privat von uns, die wir das Netz aufgebaut haben, die Infrastruktur im Hintergrund betrieben haben und auch die ganzen VPN-Server. Und dann die ganzen Router, die wir flashen und auch ausgeben an die Leute, die zahlen die Leute selber. Also jeder, der bei Freifunk mitmacht, besitzt ein Stück der gesamten Infrastruktur. Also ne, das sind jeweils die 20 Euro für einen Router. Die zahlen die Leute alle mit selber. Deswegen ist dieser Mitmachcharakter irgendwie auch gar nicht zu unterschätzen in der Form. Infrastruktur im Hintergrund, im Moment sehr viel noch auf Engagement von Einzelnen, beziehungsweise was wir im Moment umstellen ist, wir gucken, dass wir monatliche Spenden irgendwie reinbekommen, damit das quasi auch dauerhaft einfach am Leben bleiben kann oder funktionieren kann. Wenn die Störerhaftung wegfällt, fällt ganz viel Kosten weg.
Ja, aber Störerhaftung, das heißt natürlich auch, der Staat möchte euch ein bisschen kontrollieren. Habt ihr da Probleme?
Ich glaube nicht, dass der Staat direkt uns da kontrollieren will. Ich glaube eher, dass das so ein Lobbygesetzentwurf ist, wie auch immer. Man muss da vielleicht ganz weit zurückschauen. Die Störerhaftung ist ja so ein Konstrukt, die vor, ich weiß nicht wie vielen, wahrscheinlich mittlerweile ein Dutzend Jahren oder irgendwas, mit einem ganz schlechten Gesetz oder ganz schlechten Urteil zustande kam, wo man gesagt hat, Über deinen Anschluss hat jemand über Napster Musik runtergeladen. Über deinen Anschluss wurde rechtsradikales Material verbreitet. Weil du das irgendwie nicht verhindert hast, bist du mitschuld daran. Daher kommt das Ganze. Später haben Anwaltskanzleien herausgefunden, wir können da ja ein ganzes Abmahnindustrie draus bauen letztendlich. Das heißt, es gibt ganz große Interessen, die ganz stark Lobbyarbeit machen, zu sagen, wir wollen dieses Konstrukt weiter behalten so. Und dann gibt es so andere Interessen von sehr konservativen Politikern, die sagen, naja, da hängt ja zum Stück auch so Überwachungsstruktur mit dran. Oder es gibt auch Interessen von großen Telefon- und Telekom-Dienstanbietern, die sagen, naja, wenn die Leute alle ihre Netze schließen müssen, dann können sie ihre Netze auch nicht teilen mit dem Nachbarn. Und so hat man halt den Fall, dass man in einem Mehrfamilienhaus mit, sagen wir mal, 10 Parteien, man 10 DSL-Router hat mit 10-mal WLAN, also alles 10-mal, obwohl man effektiv in dem Haus vielleicht 3-mal einen Anschluss bräuchte und den Rest teilen könnte. Das hätte man damals schon alles machen können. Im Ausland ist das auch viel, viel, viel mehr der Fall und viel, viel, viel mehr die Regel. Also was Deutschland hier tut, ist so aus der Innenperspektive heraus so, naja, so ein Normalzustand, aber eigentlich ganz, ganz große Ausnahme und eigentlich sehr hinterwäldlich.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, im Grunde genommen könnten die Leute dank dieses Freifunks auch Geld sparen, indem man kurz sich nur einen Router da zulegt und alle bedienen sich draus.
Das tun de facto sehr, sehr, sehr viele Leute. Also es gibt Café-, Barbetreiber, die das tun auf diese Art und Weise. Es gibt auch sehr viele WGs, die das tun auf diese Art und Weise. Gewisserweise kann man sagen, jede WG, die gemeinsam so einen Router nutzt, ist eigentlich schon sowas wie, ne, wir teilen uns gemeinsam einen Anschluss. Und genauso ist es eigentlich. Und ich kenne ein paar WGs, die das tatsächlich, oder Mehrfamilienhäuser, Mehrparteien, Wohnungen, wie auch immer, die das genau so machen. Also die entweder über Freifunk ein großes Freifunk-Knotennetz aufbauen und darüber gemeinsam ins Internet gehen. Oder eben sagen, nee, wir bezahlen eigentlich nur einen Anschluss und der ist jetzt für die 5, 6 Wohnungen da, das reicht ja auch. Und das reicht tatsächlich eigentlich. Also,
wo kann man sich bei euch näher informieren?
Im Prinzip, wir haben eine Homepage, da steht eigentlich alles drauf, freiburg.freifunk.net. Oder montagabends, dienstagabends zum CCC kommen. Genau, da kann man dann, ja, da sind wir oft.
Das war Jens von Freifunk Freiburg. Ich danke mal für das Gespräch. Kreative Stadtgestaltung, ein junger Vorschlag ohne Säule der Toleranz für den Freiburger Karlsplatz. Was macht eigentlich die Qualität von öffentlichen Plätzen aus und wie müssen sie gestaltet sein, damit sich Jugendliche dort wohlfühlen? Eine Gruppe von SchülerInnen der Freien Demokratischen Schule Capriole in Freiburg hat sich gemeinsam mit ihrem Lehrer Matthias Berghold dieser Frage gestellt.
Wir haben schon im letzten Schuljahr tatsächlich mit dem Projekt begonnen. Und Auslöser war eigentlich auch die Debatte um die Lautstärke am Augustinerplatz in Freiburg. Und wir hatten hier gemeinsam überlegt, weil wir eben immer uns mit Planungsaufgaben, Gestaltungsaufgaben beschäftigen, ob das nicht auch eine Gestaltungsaufgabe sein könnte, dass man diesem Lärmproblem dort begegnet. Wir haben uns dann überlegt, es wäre doch hilfreich, wenn man die Leute, die sich am Augustinerplatz konzentrieren, wenn man die vielleicht verteilt auf andere Plätze auch. Und dann haben wir uns gefragt, gibt es überhaupt attraktive Plätze, wo Jugendliche, Studenten, Schüler sich irgendwie wohlfühlen würden tatsächlich? Und wir hatten dann damit angefangen, dass wir eine Exkursion gemacht haben zu allen innerstädtischen Plätzen in Freiburg und haben versucht, deren Qualität einzuschätzen. Und wer ist von der Gestaltung angesprochen? Derartige Fragen haben wir uns gestellt und auf dieser Exkursion haben wir uns eben auch mit dem Karlsplatz befasst und dann festgestellt, dass dieser eben die größten Gestaltungsdefizite hat und sich dort eigentlich niemand angesprochen fühlt. So war dann für uns klar, wenn wir Entlastung für den Augustinerplatz schaffen möchten, dass wir dann eben versuchen, ein alternatives Angebot zu machen, dass die Leute sich verteilen. Und da eben der Karlsplatz diese genannten Defizite hat, haben wir gesagt, wir gestalten den so um, dass er aus Schülersicht attraktiv wird, aus der Sicht von jungen Leuten. Und das war der Start in die Aufgabe. Und die war dann sehr umfangreich. Wir haben auch ein sehr aufwendiges Modell gebaut, muss man dazu sagen, im Maßstab 1 zu 200. Es füllt einen großen Tisch. Auch der Modellbau an sich hat deshalb so viel Zeit gebraucht, weil man dann weil die Schüler da Mathe dran gelernt haben, also Trigonometrie, wie man Dächer berechnet, irgendwelche Spachenlängen und so weiter. Und dann hat sich das ins nächste Schuljahr mit hineingezogen etwas und die nächsten Schüler haben dann da begeistert mit dran weitergearbeitet.
Und was war euch denn wichtig bei der Umgestaltung des Platzes oder was ist euch vielleicht generell wichtig an öffentlichen Plätzen?
Also ich finde es wichtig, dass es muss mich ansprechen, dass ich es dort wirklich schön finde. Und wenn es dort einfach nur eine Fläche ist, wo, was weiß ich was, 5 Bäume stehen, dann finde ich das langweilig. Und dann fand ich da eben cool, dass wir einfach so viel dort hinbauen konnten, weil es ja so ein Riesenplatz ist. Wir können da einfach alles machen. Wir können hochklettern, wir können ins Wasser, wir können Skateboard fahren, wir können alles.
Dann schauen wir uns doch mal genauer das Modell an, das ihr entworfen habt. Was sind denn jetzt die einzelnen Komponenten, die ihr da eingebaut habt? Was für eine Funktion haben die und warum habt ihr euch dafür entschieden?
Also wir haben in der einen Ecke einmal so ein L-förmiges Skater-Zeug, also Skater-Park sozusagen, so ein kleiner, auf dem man halt rumfahren kann. Aber da das so L-förmig gebaut ist, hat man vorne sozusagen auch eine kleine Bühne zum Beispiel für Kleinkünstler oder sowas, die dann irgendwas vorführen wollen. Und man kann sich aber auch, wenn da gerade niemand fährt, zum Beispiel gemütlich in irgendwelche Nischen reinsetzen oder so. Dann haben wir noch hier einmal so einen kleinen Brunnen mit verschiedenen Sitzgelegenheiten drumherum. Das sind immer so gewählte
Sitzschlangen.
Ja, genau. Das haben wir halt sozusagen der Brücke da angepasst, da die auch so gewellt gebaut ist, haben wir dies auch alles auf diesem Platz eher so gewellt gebaut.
Wir wollten das Element Wasser auf jeden Fall noch drin haben, weil wir fanden, dass das den Platz lebendig macht. Einfach damit der auch ein bisschen attraktiver dann ist. Und wir hatten hier noch uns überlegt, dass wir jetzt dorthin ein Merkmal bauen, dass wenn die dort irgendwie hier mit den Bussen ankommen oder so, dass die einen Punkt haben, an den sie sich erinnern, wenn sie wieder zu den Bussen zurück sollen. Dann haben wir lange überlegt, was wir jetzt irgendwie für ein Kunstwerk machen oder so. Haben uns dann halt für den Solarbaum entschieden, dass die einfach so einen Festhaltepunkt haben, wo die wieder drauf zurückkommen können.
Und das heißt, es gibt nach wie vor eine Bushaltestelle am Rand des Platzes, aber keine Parkmöglichkeiten mehr für Busse?
Genau, also die Busse können anfahren sozusagen, die Leute dann abladen, dann hier also irgendwie wegfahren auf einen abgelegeneren Parkplatz, auf dem die dann Pause machen können und dann wieder hinkommen, um die Leute abzuholen.
Damit abends Beleuchtung ist, haben wir Solarbaum genommen und der Strom, den das am Tag macht, wird am Abend in der Nacht auf den Platz dorthin. Das heißt, beim Wasser kann zum Beispiel dann beleuchtet werden oder einfach die Lampen.
Das sind 2 Dächer mit Sitzgelegenheiten drunter und in der Mitte eine kleine Insel.
Das heißt Dächer auch, damit man einen Unterschlupf hat, wenn es mal regnet zwischendurch.
Also ich kann gern vielleicht noch ein bisschen erläutern.
Ja.
Zunächst mal haben wir uns gefragt bei dem Platz, was machen wir mit dem Karlsplatzgebäude? Denn wenn man sich mit der Geschichte des Platzes beschäftigt, dann war das eben ursprünglich ein Platz oder eine Fläche, die sich bis an die Kanten ausgedehnt hat. Und die natürlichen Platzkanten waren immer die Bebauung durch die Wohngebäude. Und irgendwann ist man dann eben auf die Idee gekommen, wohl da das ADAC-Gebäude hinzustellen. Und damit der Platz eben wieder seine ursprüngliche Form und Größe entfalten kann, wurde erstmal entschieden, dass man dieses Gebäude opfert tatsächlich und wegnimmt. Und damit gewinnt der Platz an Größe. Und ein weiterer wichtiger Punkt war, dass man die Omnibusse vom Platz erstmal runternimmt. Und dann kann man die Fläche auch schließen, da wo jetzt diese halbrunde Straße ist, wo die Fahrzeuge entlangfahren, die zur Innenstadt wollen. Diese Straße, die praktisch mitten über den Karlsplatz führt, die haben wir komplett rausgenommen und haben auch die Verkehrsführung um den Platz herum etwas geändert durch eine Einbahnstraßenregelung, dass da eben weniger Fahrzeugverkehr ist. Die Busse, die die Touristen abladen, die sollen natürlich weiterhin die Möglichkeit haben, aber sie sollen nicht über den Innenstadtring hinaus in die Innenstadt reinfahren, sondern sollen am Innenstadtring halten müssen quasi, können hier vorne an dieser langen Stelle, wo im Moment noch die Brunnenanlage ist, auf dem Karlsplatz, die haben wir da weggenommen. Da können Sie praktisch wie an einer Shuttle-Rampe die Leute abladen und wieder aufladen. Das funktioniert dann ähnlich wie am Busbahnhof mit den großen Fernbussen wahrscheinlich. Da funktioniert es ja auch tatsächlich, dass in einem relativ engen Takt die Busse kommen und wieder gehen. Und dadurch, dass man die Busse weg hat und das Gebäude weg hat, hat man eben dann eine sehr große Fläche zur Gestaltung frei. dann ist die Frage, was macht man mit so viel Platz? Man steht da erstmal vielleicht ein bisschen ratlos davor, als Schüler auch. Und wir haben uns dann überlegt, wo laufen denn Leute? Wo sind denn jetzt schon Besucherströme, Passantenströme, die man berücksichtigen muss? Und da ist einmal die wichtige Verbindung zwischen Stadtgartenbrücke und Anfang der Herrenstraße, wo einfach, oder diese fußläufige Verbindung wird eigentlich intensiv genutzt und es sollte auch freigehalten werden. Das heißt, da sollte die Platzgestaltung Rücksicht drauf nehmen. Allerdings, die Leute, die da entlang gehen, sollten auch eingeladen oder sich eingeladen fühlen, den Platz auch optisch zu erleben. Das heißt, man hat die Blickachsen in die Platzbereiche hinein bewusst offen gelassen. Man hätte diese Elemente auch so hinstellen können, dass sie praktisch diese Bewegungsachse begleiten, aber dann eben auch in einer gewissen Weise abschirmen. Und so hat man eben noch auch als Passant, der vielleicht gar nicht den Karlsplatz bewusst besuchen möchte, spannende Einblicke, was passiert da gerade auf dem Platz. Und dann verweilt man vielleicht auch mehr. Und dann wird der Platz vielleicht auch bekannter und eben besser angenommen. Und da gibt es eben dann die Elemente, wie wir sie jetzt hier sehen. Das ist einmal dieses multifunktionale Gebilde, was höhengestaffelt ist. Es gibt Bereiche in diesem L-Element, sage ich, die einfach Stuhlhöhe haben, 45 cm, da kann man sich einfach hinsetzen. Es gibt aber auch Bereiche, da muss man hochklettern. Die muss man sich quasi erobern. Und was jetzt auch schon angesprochen wurde, man braucht natürlich auch Überdachung. Überdachung als Schutz vor der Sonne und natürlich vor dem Regen. Und man hat, oder wir haben lange überlegt, wie man das machen könnte. Es sollte nichts aus dem Katalog bestellt werden. Und wir waren dann auf der Suche nach Anregungen, die wir dem Ort selber entnehmen. Und als wir haben den Platz mehrfach besucht. Diese Stadtgartenbrücke, die ist ja sehr markant in Freiburg und jeder kennt diese leicht geschwungene, gerundete Form. Und wir haben genau dieses Element aufgegriffen. Also alle Überdachungselemente haben genau die Breite der Brücke und haben auch diese leicht geschwungene Form tatsächlich. Wir sind im Grunde am Übergang von Natur zu Kultur. Wir haben auf der anderen Seite im Grunde den Stadtgarten. Und wenn man aber dann über den Innenstadtring rüberkommt, ist man praktisch in der Stadt. Und genau an dieser Schnittstelle haben wir jetzt praktisch diese weichen, man kann sagen anatomischen oder organischen Formen, aber aus harten Materialien, im Grunde aus Beton oder ähnlichen Materialien. Und wenn man dann weiter in die Innenstadt gehen wird, dann hat man eben die kantigen Gebäudestrukturen. Und wir befinden uns eben an dieser Nahtstelle. Und drum oft auch diese weichen Formen, aber aus künstlichen Materialien.
Und wie habt ihr diesen Platz geplant? Habt ihr erstmal ganz viele Ideen gesammelt? Wovon habt ihr euch vielleicht inspirieren lassen?
Also zum Beispiel beim Baum. Da haben wir haben ewig überlegt, was eigentlich zu Freiburg passt. Und aufgeschrieben, gezeichnet, irgendwas zusammengestellt. Und ja, wir haben einfach alles probiert irgendwie.
Der Matthias hat uns auch immer wieder Bilder von irgendwelchen schönen geformten Stühlen oder sowas, die er im Internet gefunden hat, gezeigt. Und da haben wir uns dann auch manchmal ein bisschen was abgeguckt.
Bei uns sitzt jetzt auch Lukas Mörchen, der Stadtrat für Junges Freiburg ist. Wie seid ihr denn auf den Entwurf aufmerksam geworden?
Über die Bayerische Zeitung, beziehungsweise über Matthias, der uns eingeladen hat, dann auch mal vorbeizukommen, uns den Entwurf mit anzuschauen, Fragen dazu zu stellen, uns erklären zu lassen, was genau hier die Ideen sind, was umgesetzt wurde, warum das umgesetzt wurde. Und genau, dann waren wir hier, haben uns das erklären lassen. Waren begeistert von dem Entwurf und sind jetzt am Überlegen und sind gespannt auch, was sich da vielleicht auch im Zuge der Rottek- und Friedrichsring-Umgestaltung auch dann weiterentwickeln lässt Richtung Karlsplatz, dass sich da noch was verändert.
Und habt ihr den Vorschlag bereits im Gemeinderat eingebracht bei einer Sitzung oder habt ihr das vor, den Vorschlag so einzubringen?
Also wir haben den Vorschlag bisher noch nicht eingebracht. Wir haben eine Anfrage gestellt und warten auf eine Antwort, was denn die Stadt mit dem Karlsplatz vorhat. Grundsätzlich, wie die Stadt das auch einschätzt, zum Beispiel dann die Busparkplätze zu verlagern irgendwo anders hin. Weil ich denke, das ist noch so ein Punkt, wo man auch wirklich schauen muss, wo können die Busse dann eigentlich parken. Zum Beispiel an der Messe beim neuen SC-Stadion, irgendwie solche Möglichkeiten. In die Richtung geht es jetzt erstmal zu schauen, was ist da möglich, was plant die Stadt auch, weil die Stadt plant eben wohl auch schon irgendwas Richtung Karlsplatz, was wir jetzt bisher noch nicht wissen.
Aber es gibt noch keine offiziellen
Pläne. Eine offizielle Planung gibt es noch nicht, aber es gibt die Absicht, zumindest Karls Kaserne und das Karls Gebäude, also Parkhaus irgendwie in Zukunft langfristig noch zu bearbeiten, zu gestalten.
Wie schätzt du denn die Erfolgsaussichten von dem Entwurf ein, wenn ihr ihn in den Gemeinderat einbringen könnt?
Ich glaube, gerade mit der Thematik Augustinerplatz, Innenstadt und öffentliche Räume für Jugendliche, Studenten, junge Leute, die sich irgendwie da in der Innenstadt eben auch aufhalten wollen, im Sommer vor allem, ist es schon auch ein Punkt, wo man sagen kann, eben der entlastet den Augustinerplatz auf der einen Art, indem er sozusagen eine Konkurrenz zum Augustinerplatz bietet. Und dann denke ich schon, dass zumindest in die Richtung gegangen wird, dass sie mit diesem Platz auch attraktiver gestalten möchte, damit der Aufenthaltsqualität gewinnt.
Ein gutes neues Jahr wünsche ich dir.
Ja, ein gutes Uli. Neues Jahr auch nach Freiburg.
Das heißt, bin mal wieder verbunden mit Ulrich Rodewald vom Markgräfler Friedensrat. Und das Jahr geht so weiter, wie das alte Jahr geendet hat. Sprich, ihr macht keinen Frieden, aber jetzt setzt euch für den Frieden ein. Und in Kandern gibt es ein Problem. Es geht um die Pegida, die in Kandern ab und an aufmarschiert.
Genau. Die Pegida hat ein zweites Mal nach dem 20. Dezember im letzten Jahr angekündigt, am Sonntag, den 10. Januar um 15 Uhr, sich wieder auf dem Blumenplatz in Kandern zu versammeln. Du hast es schon angesprochen, ein neues Jahr hat begonnen, die Probleme sind die alten geblieben. Das wäre auch verwunderlich, wenn mit dem Jahreswechsel alles schön und freundlich wäre. Wünschenswert wäre es auf jeden Fall, aber es ist nicht so. Wir rufen dazu auf, den Anfängen einer offen rassistischen Bewegung entgegenzutreten. Während den Anfängen ist nicht nur ein Lippenbekenntnis und darf nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, sondern braucht unseren aktiven Einsatz. Deshalb rufen wir gemeinsam mit vielen anderen, insbesondere dem Bündnis Buntes Kandern, dazu ein, auf gemeinsam einzutreten gegen Pegida, Rassismus und rechter Hetze. Dieses Mal am Sonntag, 10. Januar um 15 Uhr auf dem Blumenplatz in Kandern.
Da kommt natürlich bei mir die Frage auf, soll man die überhaupt ernst nehmen? Das heißt also, wenn man aufruft, dann gibt man ja ihnen das, was sie eigentlich wollen, Popularität bzw. Öffentlichkeit. Sollte man nicht einfach sagen, Kandern, das ist so ein bisschen was Kleineres, das lassen wir einfach links liegen, gehen wir gegen die großen Sachen vor, die sowieso schon öffentliche Aufmerksamkeit haben, und diese kleinen Sachen, die ignorieren wir ganz einfach.
Ja, während den Anfängen, das bedeutet ja, es fängt ja meistens alles klein an. Auch der Hitlerismus hat klein angefangen. Er war ja nicht sofort groß, daraus ist etwas erwachsen. Wir haben in Deutschland leider Erfahrungen damit machen müssen. Und wir haben auf unserer Seite ein Zitat von Peter Gingold, einem antifaschistischen und inzwischen verstorbenen Widerstandskämpfer, eingestellt, der davon spricht, dass 1933 verhindert worden wäre, wenn alle Gegner der Nazis ihren Streit untereinander zurückgestellt und gemeinsam gehandelt hätten. Man könnte sagen, so Peter Gingold, dass dieses gemeinsame Handeln nicht zustande kam, weil es noch keine Erfahrung der Elterngeneration mit den Hitleristen gab. Wir wissen nun aber, was das bedeutet. Und mit dieser Erfahrung, die wir heute haben, gibt es keine Entschuldigung mehr dafür, wenn wir nicht solche Entwicklungen verhindern. Und das ist für uns so der Leitfaden, es nicht klein zu reden. Es haben sich am 20. Dezember sehr viele Menschen auch in der Kirche in Kandern versammelt, um zu dokumentieren, sie sind mit dieser Entwicklung nicht einverstanden. Viele, die dort in der Kirche waren, sahen heute, das reicht nicht aus. Wir wollen offensiver, deutlicher als am 20. Dezember, am 10. Januar unseren Protest offenkundig machen. Und wir haben es am 20. Dezember erreicht, dass die Pegidisten mit ihren Tiraden überhaupt nicht verständlich waren und ein deutliches Zeichen gesetzt, dass sie hier im Markgräflerland nicht erwünscht sind.
Das heißt, Sonntag, 10. Januar, 15 Uhr auf dem Blumenplatz in Kandern, wichtiges Treffen gegen Pegida im Dreiländereck.
Ich darf noch eins sagen, wir haben friedensredlich vorbereitet aus der Erfahrung vom 20. ein kleines Päckchen. Darin befindet sich nicht nur etwas zur Stärkung, sondern auch eine Trillerpfeife und, was ganz wichtig ist, auch Ohrenstöpsel. Die werden am Sonntag bei uns zu erhalten sein.
So Ulrich Rodewald vom Friedensrat Markgräfler Land. Mehr dazu natürlich wieder auf der Webseite friedensrat.org. Ich danke mal für dieses Gespräch.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!